Der neue Kaiser Pedro II., O Imperador Menino, dem Blut nach zugleich ein Habsburger und ein Braganzer, ist bei der Abdankung seines Vaters 5 Jahre alt. José Bonifacio übernimmt für ihn die Regentschaft. Und nun beginnt vor und hinter den Kulissen ein wildes Politisieren und Intrigieren. Für Brasilien, das 300 Jahre unselbstständig und mundtot gewesen, sind die parlamentarischen Rechte und die Pressefreiheit zu neue Dinge, als dass sich nicht alle daran berauschten. Unablässig gehen die Debatten. Die politische Erregung bleibt, aus bloßer Rede und Politisierfreude eigentlich ohne äußeren Anlass, ständig in Hochspannung. Eine Partei arbeitet für die Errichtung einer Republik, eine andere sucht den persönlichen Regierungsantritt Pedro II. Zu beschleunigen, dazwischen überkreuzen sich persönliche Intrigen. Keine Regierung, keine Partei scheint wirklich stabil. 4-mal in 7 Jahren wird der Regent gewechselt, ehe endlich die konservative Partei, um eine gewisse Beruhigung zu erzwingen, 1840 die vorzeitige Majoränitätserklärung Pedro II. Durchsetzt. Mit 15 Jahren wird der bisherige Imperador Menino am 18. Juli feierlich zum Kaiser von Brasilien gekrönt. Wie wenig Vertrauen die Welt den ständigen Bündeleien und Zänkereien der südamerikanischen Politiker entgegenbringt, zeigt die kühle Aufnahme des geheimen Botschafters, der sofort nach der Thronbesteigung nach Europa abgesandt wird, um für den jungen Kaiser eine Gemahlin von fürstlichem Rang zu suchen. Sein erster Weg geht nach Wien zu den Habsburgern, den nächsten Verwandten des jungen Kaisers. Aber während seinerzeit seinem Vater Pedro I. ohne Zögern eine Erzherzogin aus dem immer reichen Bestande der kaiserlichen Familie zugeteilt wurde, bleibt diesmal der allmächtige Kanzler Metternich abwartend und kühl. Die südamerikanischen Staaten haben durch die Unstabilität ihrer Regierungen, die fortwährenden Putsche ehrgeiziger Generäle und leidenschaftlicher Politiker in Europa viel an Kredit verloren. 1840 denkt man nicht mehr daran, eine Erzherzogin über das unruhige Meer in ein noch unruhigeres Land zu schicken, und selbst unter den Prinzessinnen minderer Kategorie zeigt keine einzige Neigung zu dieser überseeischen Kaiserkrone. Nachdem er ein ganzes Jahr vergeblich in Wien antichambriert, muss der Brautwerber sich zufrieden geben, eine napoletanische Prinzessin mit wenig Schönheit und wenig Geld, dafür aber reicher an Jahren als ihr zukünftiger Gatte, für den Monarchen heimzubringen. Aber diesmal, wie so oft, haben die berufsmäßigen Politiker sich in ihren Prognosen geirrt. Dieser junge Monarch wird beinahe ein halbes Jahrhundert lang friedlich regieren und eine an sich schwierige Position mit Würde und unter allseitiger Achtung behaupten. Pedro II. Ist dem Wesen nach eine kontemplative Natur, eher ein auf den Thron verschlagener Privatgelehrter oder Bibliothekar als ein Mann der Politik oder der Armee. Ein wahrhafter Humanist von anständiger Gesinnung, für dessen Ehrgeiz es höheres Glück ist, einen Brief von Manzoni, Victor Hugo oder Pasteur zu erhalten, als bei militärischen Paraden zu glänzen oder Siege zu erfechten. Hält er sich, obwohl äußerlich durch seinen schönen Bart und sein würdiges Auftreten sehr eindrucksvoll, möglichst im Hintergrund und verbringt seine glücklichsten Stunden in Petropolis, bei seinen Blumen oder in Europa mit Büchern und in Museen. Seine persönliche Haltung ist, und damit wirkt er durchaus im Geiste seines Landes, konziliatorisch. Und der einzige Krieg, den er während seiner langen Regierungszeit zu führen genötigt war, der Kampf gegen Lopez, den aggressiven Militärdiktator von Paraguay, endet nach dem Siege mit einer vollkommenen Versöhnung des Nachbarstaates. Sogar die militärischen Trophäen werden dem besiegten Lande freiwillig zurückgegeben. Durch die äußerlich imposante, innerlich vorsichtig farblose Haltung des Kaisers, durch die staatsmännische Überlegenheit Rio Brancos, der alle Grenzkonflikte durch Schiedsgerichte und internationale Vereinbarungen zu schlichten weiß, durch den sichtlich steigenden Reichtum des Landes, das statt seine Grenzen gewaltsam zu erweitern, eine innere Konsolidierung anstrebt, erzwingt sich Brasilien in diesen 50 Regierungsjahren Dom Pedro II. Eine ganz neue Respektstellung in der Welt. Ein einziger Konflikt freilich ist durch alle diese Jahre nicht zu lösen, weil er mit seiner Spitze bis hart an den Lebensnerv des Landes reicht und eine allzu radikale Operation einen unberechenbaren Kraft- und Blutverlust bedeuten würde: das Problem der Sklaverei. Seit Anbeginn ist die ganze landwirtschaftliche und industrielle Produktion Brasiliens einzig auf Sklavenarbeit fundiert. Noch besitzt das Land weder genug Maschinen noch freie Arbeiter, um diese Millionen schwarzer Hände zu ersetzen. Aber andererseits ist, insbesondere seit dem nordamerikanischen Sezessionskrieg, die Sklavenfrage aus einem sozialen ein moralisches Problem geworden, das eingestandenerweise oder uneingestandenerweise das Gewissen der ganzen Nation bedrückt. Offiziell zwar ist seit 1831, eigentlich schon 1810 durch einen Vertrag mit England, jeder neue Import von Sklaven und damit eigentlich der Sklavenhandel verboten. 1870 wird dieses Schutzgesetz ergänzt durch das Gesetz des Ventre Livre, demzufolge jedem Kinde einer Sklavin schon vom Mutterleibe an die Freiheit gewährt ist.